Hallo und einen schönen guten Tag zum Pega-Podcast. Diesmal mit zwei Gästen, nämlich dem Detlef und dem Guido. Beide habe ich durch Zufall kennengelernt in der Vorplanung eines großen Events, das im November stattfinden wird, mit vielen, vielen Schulleitern aus dem deutschsprachigen Raum, insbesondere, glaube ich, Schwerpunkt Nordrhein-Westfalen, aber auch deutschlandweit. Und beide sind ja schon eine ganze Weile im Schuldienst unterwegs und haben sehr, sehr eigene und viele Perspektiven gewonnen auf Schulentwicklung, systemische Schulentwicklung. Und am besten, ihr stellt euch kurz selbst vor, denn wir haben uns so ein bisschen auf das Du geeinigt und psychologische Sicherheit soll auch im Mittelpunkt dieses Podcastes stehen, weshalb ich mich da jetzt einfach mal zurücklehne und sage, Detlef, was möchtest du teilen?
Ulrike, vielen Dank für die Möglichkeit hier, dass Guido und ich hier mit dir sprechen können. Wir finden das ganz toll, dass ihr euch da so auf den Weg gemacht habt. Ich bin pensionierter Schulleiter, bin jetzt im Moment 73 Jahre alt, bin seit 2019 pensioniert. Für mich ist einfach wichtig gewesen, die Erkenntnis, dass in der Zeit meiner Schulleitung vieles, was ich gerne auf den Weg gebracht hätte, liegen bleiben musste, weil einfach die Verwaltungsseite so überhand genommen hat. Und ich merkte, ich bin noch nicht so am Ende, nicht? Also ich wollte einfach noch ein bisschen was bewegen und die Kraft ist noch da. Und in dem Zusammenhang habe ich mich dann in Dortmund, da bin ich relativ gut vernetzt, ich war Schulleiter in Dortmund, bin relativ gut vernetzt, habe mich da mit den Leuten, mit denen ich schon vorher zusammengearbeitet habe, mit dem regionalen Bildungsbüro und so weiter, noch zusammengetan. Die haben gesagt, gut, so einen alten Mann, den können wir auch noch mal brauchen. Und bin in einem Team von jungen, engagierten Kolleginnen und Kollegen in so einem Projektteam, das sich auf den Weg gemacht hat, über BNE, ein Modellprojekt, so muss ich sagen, ein Modellprojekt, an dem Dortmund teilnimmt, an einem BNE-Modellprojekt, Schulentwicklung voranzutreiben. Also gerade dieses SDG 4, also hochwertige Bildung, haben wir uns auf die Fahnen geschrieben und haben überlegt, wäre das nicht was, was wir dann weitertragen könnten und weiterentwickeln können, gerade mit Schulen in Dortmund. Da haben sich eben 26 Schulen angeschlossen und gesagt, da machen wir mit. Und darüber bin ich dann wirklich wieder reingekommen in diesen ganzen, an alle Fragen von Schulentwicklung. Dadurch, dass ich da mitmachen konnte und befreit war von den Verwaltungsaufgaben eines Schulleiters. Und mir geht es einfach darum, dass wir endlich es schaffen, das, was an wirklich guten Ansätzen in der Republik ja da ist, dass wir das in die Breite kriegen. Also mich nervt das total, dass wir so tolle Leute haben, so gute Ideen haben und es passiert aber nichts. Ja, wir fahren ein System vor die Wand, offenen Auges, jedenfalls ist das meine Sichtweise und es muss was passieren. Und in dem Punkt habe ich gesagt, da mache ich mit. Und dann habe ich Guido getroffen, der ein tolles Buch geschrieben hat über seine Erfahrungen als Schulleiter. Und Guido, jetzt bist du dran erstmal.
Ja, danke. Guido Landre aus Berlin. Ich war hier, ich weiß nicht, weit über 20 Jahre Schulleiter in Berlin-Kreuzberg und dann in Berlin-Pankow. Ich bin Lehrer geworden zu einer Zeit, man kann sich gar nicht vorstellen, es dringend abgeraten wurde, Lehramt zu studieren, weil es ein Studium in die Arbeitslosigkeit war. Ich bin jetzt in meinem 69. Also in einem Monat 69, deshalb so. Und ja, es war dann tatsächlich auch so, ich war arbeitslos nach meinem Studium und die Motivation, Lehrer zu werden, war, ich wollte Schule anders machen. Also es war das, was für mich wichtig war, weil Schule auch schon damals vor 35, jetzt 40 Jahren, ja, nicht überzeugend war. Und ich habe angefangen mit einem Projekt, das heißt Stadt als Schule, wurde ein Schulversuch, einer der weitestgehenden in Berlin. Und ganz kurz gesagt, die Schule wurde für Schülerinnen und Schüler im 9. und 10. Jahrgang als Lernraum genutzt. Und zwar gingen die 3 Tage in die Stadt, machten dort Projekte über ein Trimester, also ein Vierteljahr ungefähr. Und diese Projekte wurden mit verschiedenen Aufgaben und Verabredungen flankiert. Und es war eine tolle Form des Lernens, dieser Schulversuch wurde dann Schule besonderer pädagogischer Prägung und im Rahmen der Schulstrukturreform 2010 eingestellt, weil es gab das produktive Lernen, was daraus erwachsen ist. Schade, ich ging dann wieder an eine Hauptschule und die war dann in Pankow und sollte dort die Schulstrukturreform, die in Berlin zwischen 2010 und 2013 durchgeführt wurde. Aus dem dreigliedrigen Schulsystem wurden Gesamtschulen plus Gymnasien. Und ja, das war ein spannender Prozess. Darüber geht es vor allen Dingen auch in dem Buch. Und das, was ich damals gemacht habe, es war zumindest klar, ich muss was anders machen, weil die gängigen Entwicklungsmodelle, die angeboten werden, funktionieren nicht. Die Menschen drehen sich im Kreis, aber die kommen nicht weiter. Und das, was ich anders gemacht habe, würde ich heute als Impact Networks bezeichnen. Und das gilt sowohl für Schulen als auch für Kollaboration im schulischen Umfeld. Und das habe ich jetzt nicht nur theoretisch beschrieben, sondern in Form einer neuen Narration. Also ich habe im Prinzip die Geschichte erzählt, die ich da 11 Jahre lang an der Schule erlebt habe. Und der Einstieg war denkbarst schlecht. Eigentlich wollten die gar nicht, dass ich an die Schule komme. Und ich wurde da praktisch hinbeordert. Ja. Und was daraus geworden ist, war nicht zu erwarten.
Ja, und da sind wir auch schon mittendrin. Dann geht die erste Frage gleich mal an Guido. Hattest du mit deiner ungewöhnlichen Idee Platz in deiner Schule? Also wenn du sagst, eigentlich wollte man mich da gar nicht und trotzdem hast du es ja dann geschafft, Wege zu ebnen, also Möglichkeiten zu schaffen. Wie ist dir das denn gelungen?
Vielleicht erzähle ich mal die Ausgangssituation. Es war eine Hauptschule mit einem sehr autoritären Führungs- und Arbeitsstil, also überhaupt nicht meins. Und als ich mich dort vorstellte, gab es zwei Kolleginnen, vielleicht drei, und zwei Sozialpädagoginnen, die sagten, okay, da ist zwar nicht unsere Idee, aber zumindest erkennen wir da was, wo wir weitermachen können. Der Rest des Kollegiums wollte, dass ich wieder gehe, und zwar am besten sofort. Und es war wirklich so, dass es sehr konfrontativ war. Und ich die Schulaufsicht auch gebeten habe, habe gesagt, komm, setz mich woanders ein. Es macht überhaupt keinen Sinn, an diesem Ort anzufangen. Und die haben dann schlicht und einfach gesagt, nee, komm, jetzt fangen wir an zu arbeiten.
Und wie hast du es ausgehalten? Also wie hält man sowas aus?
Schwer. Aber im Prinzip war ich ja gezwungen, einen Paradigmenwechsel zu vollziehen. Die klassische Form wäre ja gewesen, über disziplinarische Maßnahmen und Druck zu probieren, die Leute auf den Weg zu bringen, was völliger Unsinn ist, weil da passiert auch nicht viel mehr, außer dass es viel Stress gibt. Und der Kulturwandel war die Entscheidung, dass ich nicht mehr gegen Widerstände arbeite, sondern mit Widerständen. Klingt banal, hat aber einen großen Effekt. Also ich nehme wahr, es gibt Widerstände, aber ich gehe da nicht darauf ein. Ich arbeite mit denen zusammen, die mit mir zusammenarbeiten wollen. Das waren zwei Lehrkräfte und zwei Sozialpädagoginnen. Und die restlichen Kolleginnen und Kollegen, das Kollegium war 16 Kolleginnen plus zwei Sozialpädagogen, also kleine Hauptschule, aber trotzdem die überwiegende Mehrheit wollte es nicht. Und ich habe mit denen angefangen, die halt diesen Prozess gehen wollten.
Detlef, hast du Ähnliches erlebt in deiner Laufbahn, wo du gesagt hast, so jetzt ist der Moment gekommen, wo ich am liebsten kündigen möchte?
Ja, also mir war das wirklich ähnlich wie bei Guido. Ich wurde eingeführt von an dem Gymnasium, an dem ich dann anfing, von der Dienstaufsicht. War ganz ungewöhnlich, weil der Schulleiter sich geweigert hatte, der Alte, mich überhaupt zu empfangen und mich vorzustellen und zu begrüßen. Das haben wir relativ schnell in den Griff gekriegt. Ich habe sofort nach dieser Begrüßung um ein Gespräch mit ihm gebeten. Wir haben uns 2 Stunden eingeschlossen. Es ist ziemlich laut geworden dabei. Aber danach waren die Fronten klar. Das war aber anders als bei Guido. Da war die Schulleitung gegen mich. Weil das war eine sehr autoritäre Schulleitung und die wollte quasi, dass die Schule auch so weitergeführt wird. Und das war von vornherein nicht mein Ansatz. Insofern war das ein bisschen anders, aber Ich hatte natürlich trotzdem ziemliche Gegenwehr bei der Frage der Umwandlung in ein Ganztagsgymnasium. Das war mir ganz wichtig, dass wir Ganztagsgymnasium werden. Da war aber die Mehrheit des Kollegiums dagegen. Das merkte ich. Und dann musste man eben sehen, dass man wie Guido mit den Leuten arbeitet, die das wollen. Und ich habe die Konferenz, wo die Abstimmung stattfand, eine Woche lang, glaube ich, minutiös jeden Tag intensiv vorbereitet, mich auf alle Gegenargumente vorbereitet. Und es ist mir dann gelungen, durch meine Argumentation eine ganz knappe Mehrheit zu finden. Und da würden jetzt, und das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, den ich gelernt habe, es geht nie darum, das ganze Kollegium zu gewinnen. Das war ein Irrglaube, der uns in den 70er und 80er Jahren in den Fortbildungen immer mitgeteilt wurde. Da hieß es immer, ihr müsst alle mitnehmen. Und das war eine der falschesten Ansagen überhaupt. Denn man kann nicht alle mitnehmen. Und das ist der Tod jeder Schulentwicklung. Man muss diejenigen mitnehmen, die wollen, und den anderen sagen, haltet die Füße still, wenn ihr das nicht wollt. Aber lasst uns erstmal machen. Und genauso bin ich dann vorgegangen. Mit dieser sehr, sehr knappen Mehrheit haben wir dann dieses Ganztagsgymnasium aufgebaut. Immer mehr Leute sahen, welche Vorteile sich dadurch ergaben, auch im Ressourcenbereich. Ich hatte ja ein ganz anderes Standing dem Schulträger gegenüber, weil der ja wollte, dass es ein Ganztagsgymnasium wird. Konnte sehr, sehr viele Mittel freimachen und so weiter. Und man hat auch gemerkt, dass das Arbeiten und das Unterrichten auch ganz anders wird. Also insofern das gleiche Ergebnis mit Widerständen eben so umgehen, dass man sie eben so auffängt, also dass man erstmal weiß, dass es die gibt, dass man sie auch auffängt, sie da auch nicht lächerlich macht, aber auch nicht so tut, als wenn man ständig auf einer Kompromisssuche ist. Denn eine kompromisshafte Entwicklung wird ebenfalls aus meiner Sicht jedenfalls in die falsche Richtung führen. Man braucht schon einen langen Atem, und die Leute, die meinen, wir gehen in diese Richtung, und die dann auch gegen viele Widerstände dann umzusetzen.
Jetzt habt ihr beide gesagt, dass man das ja ein Stück weit aushalten muss, und gleichzeitig seid ihr ja beide nicht autoritär unterwegs, sondern seid ja ganz bewusst auf die Menschen zugegangen. Wo ist der Kniff? Also welche Gesprächsräume muss ich mir erarbeiten, aus der Perspektive des Schulleiters, damit ich Widerstände A wahrnehmen kann, hören kann, die Leute sehen kann, auch in ihren Zweifeln und Ängsten vielleicht, und auch diesen Raum zu schaffen. Heute würden wir sagen Feedbackkultur. Ich würde sagen, einfach mal sich auch mal ausschimpfen dürfen, also meckern dürfen, und dieses Meckern aber dann produktiv werden lassen. Also ich erlebe Beratungen oder Dienstberatungen oder Konferenzen leider überhaupt gar nicht so. Gibt es da noch was anderes, also irgendwas dazwischen, zwischen auf dem Flur meckern, im Lehrerzimmer meckern und einer offiziellen Konferenz, in der abgestimmt wird? Gibt es da was dazwischen?
Ja, dieses Dazwischen ist auch das Entscheidende. Auch das hat zum Beispiel mit Impact Networks zu tun, dass die den Raum dazwischen nutzen, nicht im Sinne von faulen Kompromissen, sondern vielleicht erzähle ich mal, wie es bei mir war. Es war ein bisschen anders noch. Ich hatte überhaupt keine Chance, ansatzweise Mehrheiten zu kriegen, ne? Wenn da 20% eines Kollegiums sagen, wir möchten da mitmachen, das ist nie mehrheitsfähig. Und meine Erfahrung ist auch, dass Reformprozesse keine Mehrheiten haben. Ja, das heißt also, man muss Mittel und Wege finden, anzufangen ohne eine Mehrheit. Aber was ist die Legitimation? Und die Legitimation für mich ist das Schulgesetz, was in den Paragraphen 1, 2, 3 sozusagen durch den Gesetzgeber eine Interpretationssetzung setzt, wie möchten wir dieses Gesetz verstanden wissen. Und wenn man sich das genau anguckt, viele Kollegen denken, das ist schmückendes Beiwerk. Nein, das ist ein Gesetz. Das war für mich die Ausgangslage und die Legitimation, etwas anders zu machen. Und der zweite ganz wichtige Schritt ist, wenn man ins Detail geht, fängt der Streit an. Wenn wir auf der Ebene der Paragraphen 1, 2, 3 im Schulgesetz bleiben, sind die Schilderungen so allgemein, dass eine Mehrheit mitgeht. Und im Prinzip, wenn es Stress gibt, ist es wichtig, die Räume zu vergrößern. Also nicht ins Detail mehr gehen und sich zerstreiten, sondern zu sagen, okay, was ist denn unsere Intention? Und das war überhaupt kein Problem, obwohl viele mich nicht mochten, Leitlinien für die Schule zu formulieren. Da gab es noch ein kurzes Murren, jetzt nicht vielleicht ein bisschen kürzer. Dann habe ich es kürzer gemacht und dann ging es durch mit einer großen Mehrheit. Und es ist auch vom Gesetzgeber her nicht zwingend vorgeschrieben, sondern das sind alle Schulentwicklungsmodelle, die smart formuliert sind, also spezifisch messbar akzeptiert, realistisch terminiert. Das ist so das gängige Management-Tool, mit dem Prozesse begleitet werden. Das ist nicht notwendig, da jetzt Mehrheiten zu finden für detaillierte Reformvorhaben, sondern die Legitimation ist in den Leitlinien, Projekte zu machen, die diesen Leitlinien entsprechen. Und mein Stil war dann, dass ich denjenigen, die im Rahmen dieser Leitlinien Projekte vorhatten, das habe ich im Schulleitungsteam, was anfänglich sehr klein war, noch besprochen, kriegen wir das hin? Ja, kriegen wir organisiert, in Ordnung, machen wir. Die Einzigen, die dort noch mit abstimmen mussten oder zumindest informiert werden mussten, war die Schulkonferenz, die sich aber paritätisch aus Eltern, Schülern und Lehrkräften plus außerschulischen Personen plus Schulleitung zusammensetzt. Also da sind diese Entscheidungen einfacher, weil die Fronten nicht so verhärtet sind. Also das war sozusagen der Weg, der erste, mit den Widerständen anfangen zu arbeiten, aber nicht gegen die, sondern den weiterhin freundlich bearbeiten. Aber ein ganz wichtiger Punkt noch, selbst eine klare, ja, ich nenne es Kohärenz zu zeigen. Also, dass die Werte des Handeln übereinstimmen und dass deutlich wird, das ist sozusagen der Weg, auf dem wir arbeiten, ohne dass ich da inhaltlich große Diskussionen führen muss, sondern es war einfach so jetzt der Weg. Und der begann und zeigte sehr schnell auch große Erfolge gegen, die Leute hatten ja trotzdem Widerstände und haben auch mächtig gemeckert, aber sie konnten diesen Prozess, als er begonnen war, nicht mehr aufhalten.
Mhm. Ja, spannend. Detlef, am Gymnasium, also ich habe ja jetzt auch schon 20 Dienstjahre hinter mir und die allermeiste Zeit am Gymnasium. Also ich erlebe diese Gesprächskultur so nicht, also gar nicht.
Nein, es ist interessant, dass ich zum Beispiel als ich Schulleiter wurde, kriegte ich ganz viele Hinweise von anderen Schulleitern, wie man das macht. Mhm. Und ich habe im Prinzip alles anders gemacht. Jetzt nicht aus Protest, sondern weil ich gemerkt habe, das geht gar nicht, so wie die das wollen. Ist es mir, und da geht es mir, wie Guido, also wichtig ist, erstmal von vornherein, was immer man macht in Schule, als Schulleiter musst du erkennbar sein, du musst eine Linie haben, du musst, die Leute müssen die Werte erkennen, die du vertrittst. Das ist die eine Seite, aber du musst auch auf der anderen Seite da sein, immer dazwischen sein, also nicht wie Schulleiter, die wo du dich anmelden musst, wenn du ins Dienstzimmer bist oder wo du einen Termin kriegst oder die dir rote Zettel ins Fach legen, dass man also zum Beispiel, ich habe soweit es ging in den großen Pausen im Lehrerzimmer gesessen und da sind ganz, ganz viele Entscheidungen gefallen. War ganz kurze Gespräche, die Kolleginnen und Kollegen wussten, dass ich da bin. Ich dachte zuerst, vielleicht wollen die das gar nicht, dass ich da sitze, denn ich höre ja auch einiges. Aber im Nachhinein wurde mir immer wieder gespiegelt, dass das ein wichtiges Element ist, dass ich sichtbar war. Und vielleicht ist es auch entscheidend, dass die Kolleginnen und Kollegen merken, dass sie mitbestimmen können, auch in den Details des Altars. Zum Beispiel habe ich mich in den Teams, die ich gebildet habe, mich immer dafür gesorgt, dass die Leute, die leiteten, besser waren als ich in dem Punkt. Das heißt, ich habe mich mit hochkompetenten Menschen zusammengesetzt und habe gesagt, pass auf, ich gebe von meiner Amtsautorität an euch ab. Ich habe zum Beispiel keinen einzigen Schüler in meiner Laufbahn selbst aufgenommen. Ich sagte, ihr Promostufenleute, ihr müsst ja mit denen klarkommen. Seht ihr zu, wen ihr aufnehmen wollt und nicht, das ist ja nicht mein Bier. Ja, also so, verstehst du, was ich meine? Also ja. So der Versuch, den Leuten zu zeigen, ihr gestaltet diese Schule mit, ihr habt Freiheiten und auch Verantwortlichkeiten, denn das geht ja immer mit Verantwortung ineinander. Und wenn was schief geht, versucht was gemeinsam glatt zu ziehen. Und das war jetzt nicht so, dass mich alle liebten. Deswegen. Mhm. Ja, also das war durchaus. Und das finde ich auch in Ordnung, weil ich manchmal auch sehr böse werden. Mhm. Aber das ist ein Mangel, den ich selbst empfinde manchmal, dass ich dann also sehr, sehr ernst werde und sehr, sehr durchsetzungsfähig. Und daran musste ich arbeiten. Und das hat dann aber auch dazu geführt, und ich will mich da gar nicht wiederholen, dass die Leute Vertrauen gefasst haben, dass wir eine Atmosphäre hatten, die also dann auch tragfähig war. Und was wichtig war, ich habe die Gesamtkonferenzen abgeschafft. Wir haben nur noch 2 im Jahr gemacht. Ich sage, diese tote Zeit, die da verbracht werden muss, die nutzen wir lieber, um in anderen Gremien zu arbeiten, die ihr dann aufbaut, die ihr dann leitet. Und das ist sehr gutiert worden. Das okay, eben genau dieses, also ihr kennt doch alle Gesamtkonferenz. Das war ja, ne, da, 3 Leute wollen sich profilieren und dem Schulleiter mal zeigen, wie toll sie sind. Und ich sage, das brauchen wir alles nicht. Ne, dass die Entscheidung fallen, letztlich fallen die grundlegenden Entscheidungen entlang einer anderen Linie. Nicht okay, in solchen Konferenzen. Dann so, und wenn du mich jetzt lässt, dann würde ich dir noch 3 Stunden davon erzählen. Ich höre jetzt auf.
Ich unterbreche dich jetzt. Aber weil eine Kernfrage in diesem Zusammenhang ist ja, weil du sagst es gerade auch, ich habe andere Formen gefunden. Steuergruppe, ja oder nein?
Nein.
Aber das ist übrigens ein interessanter Punkt. Liebe Ulrike, da habe ich jahrelang Fehler gemacht. Ich habe die sogar propagiert. Und das war ein großer, großer Fehler. Das weiß ich jetzt. Also auch am Ende meiner Dienstkarriere weiß ich, dass das alleine der Begriff Steuerung ist ja schon das große Problem. Ja, das funktioniert ja in Schule überhaupt nicht, wenn es überhaupt irgendwo funktioniert. Aber in der Schulentwicklung funktioniert Steuerung überhaupt. Und insofern nein, keine Steuerung.
Krass, ja. Sehe ich auch so.
Bist du jetzt enttäuscht, Ulrike?
Nee, also, gar nicht. Okay. Guido, sag mal.
Ja, im Prinzip Steuergruppe, genau das Wort sagst, wer wird gerne gesteuert? Keiner, ja. Und wir müssen uns wirklich davon freimachen, dass Entwicklungsprozesse, zu denen übrigens auch Lernprozesse gehören, steuerbar sind. Ja, also das ist auch eine Kohärenz, aber eine negative, die sich durch die Schule zieht, dieses technokratische Verständnis von Bildung. Ja, wir können das steuern. Wir haben mit Menschen zu tun, von denen sich keiner wirklich gerne steuern lässt. Wie kriegt man es hin, mit denen zusammenzuarbeiten, ohne dass Steuerungstools notwendig werden? Und da, glaube ich, sind nochmal ein paar Ansätze wichtig. Also für mich war zum Beispiel sehr wichtig, die Arbeitsstrukturen zu verändern und die Partizipationsmöglichkeiten deutlich zu erweitern. Das ist was anderes als eine Steuergruppe. Ich habe eine erweiterte Schulleitung eingerichtet, die ein riesen Gremium wurde und die sich wirklich freitags nachmittags freiwillig getroffen haben, alle 2 Wochen, weil es einfach sinnvoll war. Also wir haben Kommunikationsstrukturen gehabt, dass durch diese enge Vernetzung mit der erweiterten Schulleitung, da waren drin alle Jahrgangsleiter, das war also eine völlig neue Schiene, die wir eingeführt haben, die es vorher nicht gab. Also es gibt eine sehr ausgefeilte fachliche Arbeitsstruktur in den Schulen, aber daneben eine sehr gering entwickelte pädagogische Struktur, also jedenfalls in Berlin. Da gibt es Klassenkonferenzen und wenn es ganz schlimm wird, Schulhilfekonferenzen, aber das war's dann eigentlich schon. Wir haben Jahrgangsleiterin eingeführt und im Entwicklungsprozess Jahrgangsteams gebildet, die eben halt Freiheiten hatten, skizzenhaft konzipierte Entwicklungsvorhaben durchzuführen. Also das waren keine fertigen Konzepte, sondern es waren Innovationsteams, die Freiheit hatten, im Rahmen der verabredeten Leitlinien etwas anders zu machen.
Toll, das ist das Scrum-Modell heute, ja. Da sprichst du
wir trafen uns also mit allen Jahrgangsleiterinnen und Fachleiterinnen und Fachleitern zusammen, plus Sonderpädagogen, plus Sozialpädagogen, plus was alles gibt, und haben immer das besprochen, was aktuell notwendig war. Und dann haben sich die Jahrgangsteams in den einzelnen Jahrgangsstufen immer montags früh in der ersten Stunde getroffen. Es gab also eine ganz enge Verzahnung von Freitagnachmittag auf Montag früh, wo das, was gemeinsam besprochen wurde, im Schulteam, in die Jahrgangsteams floss und so weiter. Während Corona ein großer Schatz, wir konnten zum Beispiel da sehr schnell arbeiten und auch Verabredungen treffen, die sehr weiterführend und passend waren. Aber nicht nur, es war grundsätzlich ein Gewinn.
Detlef, hast du das ähnlich erlebt oder ähnliches
erlebt? Ja, also
erlebt?
Das, was ich eben sagte, es ist ja gelungen, also eine Struktur aufzubauen, die eben nicht nur eine Verwaltungsstruktur ist, also ausgehend von der Verwaltungsstruktur, die aber dann auch selbstständig mit ihren Ideen und mit ihren Reaktionen auf Herausforderungen zu mir kam. Und die wussten in aller Regel, dass er macht doch. Ne? Was braucht ihr? Ich halte euch den Rücken frei, versuche Geld zu bekommen. Das Ganze hat auch sehr viel mit Räumen zu tun. Interessant übrigens, die Leute müssen sich auch irgendwo treffen, wenn sie kooperieren wollen. Und ich habe eine ganze Etage von Klassenräumen umgestaltet zu solchen Räumen. Und der Schulträger, der war fassungslos. Sagte, was ich mit seinen Räumen mache. Ich sage, wo sind denn die Räume, die ich brauche, die ihr mir gar nicht anbietet? Und das auch vernünftig möbliert und nicht mit Sperrmüllmöbeln. Ich sage, Leute, wenn hier Eltern reinkommen in eure Sperrmüllhöhlen hier, die ihr leider nur aufbauen könnt, dann geht das auch nicht mehr so weiter und so weiter. Also das heißt, das hat was mit Räumen, mit Wertschätzung auch der Arbeit, die man da macht, mit den notwendigen Strukturen zu tun. Und die müssen ja lernen, solche Gruppen wirklich auch selbstverantwortlich arbeiten zu können. Und dann kommen Ideen und Ideen, auf die ich ja selbst zum Teil gar nicht gekommen wäre. Wo dann wirklich also jemand sagt, lass uns das nochmal anders versuchen. Und dann haben wir an aller Regeln gesagt, komm, wir machen das. Wobei letztlich müssen wir auch soweit ehrlich sein, die Nachhaltigkeit zu sichern von solchen Konzepten, die dann versucht werden, das ist eine große Herausforderung. Das gelingt nicht immer. Das heißt, es kann passieren, dass gute Konzepte dann gefahren werden und dann kommen wieder andere Variablen dazu, die man berücksichtigen muss und dann muss man dann wieder kürzen, weil das auch eine Stellenfrage ist, eine Ressourcenfrage ist nicht. Und das, da müssen wir auch hin, finde ich. Das ist ja das auch, was Guido und mich umtreibt, dass wir sagen, wie kriegen wir Nachhaltigkeit in den Entwicklungsprozesse?
Tolle Überleitung, denn das wäre jetzt tatsächlich meine Frage auch gewesen. Jetzt habt ihr euch beide nochmal auf den Weg gemacht und gesagt, wir müssen da Schulleitungen zusammenholen, damit sie Räume haben oder einen Raum haben, um ihre Herausforderungen mindestens in den Austausch zu bringen, im besten Fall ja selbst auch nochmal innovativ über Netzwerke ins Handeln zu kommen. Was habt ihr euch da überlegt? Also was ist so die Idee für November?
Jetzt für dieses Auftakttreffen?
Ja, oder eben auch konzeptionell für das Netzwerk, wenn ihr sagt, also ihr habt ja jetzt die Gelegenheit auch nochmal zu werben, auch Leute anzusprechen, die euch da unterstützen können vielleicht auf einer administrativen Ebene oder ein anderes, noch mit einem anderen Impact unterwegs sind. Also was ist die Idee, was habt ihr schon, was braucht ihr noch?
Ich würde gerne nochmal mit den Impact Networks weitermachen, weil in meinen Augen ist das ein Weg, der Nachhaltigkeit ermöglicht. Das heißt nicht, dass alles immer so bleibt. Das wäre auch Quatsch, weil eins ist stetig und das ist die Veränderung. Ne? Das ist, also alles wird sich verändern, aber nachhaltig heißt, die Schule hat ein Wertekodex, sie hat ein Nukleus, ein Verständnis, eine Intention, was der Sinn ihrer Arbeit ist. Und dieser Sinn wird gelebt und das ist das Nachhaltige. Und je mehr dieser Sinn erfahrbar wird und je mehr Raum dieser Sinn gewinnt, desto nachhaltiger werden die Prozesse. Und ich hatte ja gesagt, das, was ich damals in der Schule gemacht habe, würde heute in den Begriff Impact Networks fallen. Also es waren viele, viele Teams, die verschiedenste Projekte in der Schule gemacht haben. Und meine Schulaufsicht hat damals gesagt, Herr André, Sie überfordern Ihre Kolleginnen und Kollegen. Nein, Das war nicht richtig so. Sie waren gefordert, aber nicht überfordert. Ein anderer Kollege hat mal gesagt, naja, den Rechtsverkehr kann man auch nicht schrittweise in Linksverkehr überführen. Auch das finde ich nicht richtig. Also klar, für den Linksverkehr ist es zutreffend und den Rechtsverkehr, aber nicht für Schulentwicklungsprozesse. Man kann Prozesse auf unterschiedlichen Niveaus parallel laufen lassen, wenn das, wie soll ich sagen, eigene Teams oder Netzwerke sind, die miteinander kollaborativ arbeiten. Also die sind im Kontakt miteinander, die sind im Austausch miteinander und es gibt eine organische Passung. Und die Dinge fügen sich. Und was auch noch, also da ist die Klarheit der Schulleitung und auch weiterer Menschen, die Verantwortung übernehmen, sehr wichtig, weil das bietet die Orientierung und die Resonanz, die in diesen Prozessen entsteht. Also das gemeinsame Verständnis, wir bewegen hier gemeinsam etwas Großes. Das ist nicht mehr das Projekt vom Schulleiter oder von der Schulleiterin, sondern es ist ein gemeinsames Projekt. Und ja, auf dem Weg entstehen nachhaltige Prozesse durch Vertrauen und Teilen dessen, was man und Frau machen und gemeinsam entwickeln.
Ja, mach mal.
Aber warum, einen Moment, ich muss ein Telefon ausstellen, so. Warum Schulleitungsnetzwerk? Also wieso gehen wir an denn die Schulleitung ran? Weil wir glauben, dass die Schulleitungen in diesem Entwicklungsprozess, den wir für notwendig halten, eine ganz zentrale Rolle spielen. Weil wenn wir Schulleitungen haben, die ein entwicklungsfreudiges Kollegium hinter sich haben, aber die selbst in dieser Entwicklung nicht wollen, dann wird das nicht funktionieren. Das heißt also, wir brauchen Schulleitungen, die ja auch bereit sind, ihr Kreuz ziemlich breit zu machen. Denn der Wind kommt ja auch nicht nur aus den Kollegien, also der Gegenwind, sondern ja auch von Schulaufsicht, aus Politik, aus Gesellschaft. Einerseits brauchen wir solche Leute und wir brauchen eben Menschen, die diese Werte, die von denen Guido ja auch gesprochen hat, diese Werte auch nach außen hin kommunizieren können und sagen, ich stehe dazu und ich will das auch. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wenn wir die großen Schulleitungsbefragungen etwa von Cornelsen nehmen, dann wird immer wieder deutlich, dass die Masse der Schulleiter sagt, wir wollen Veränderung. Dann ist aber doch die Frage, warum klappt es nicht, wenn sie es wollen. Gut. Und da ist genau nämlich der Punkt, dass wir gesagt haben, wir müssen zugestehen, dass wir diese Entwicklung nicht durch smarte Ziele hinkriegen. Nicht, dass wir uns zusammensetzen und wir formulieren mal ein Ziel und bilden unsere Steuergruppe, dann ziehen wir das durch, sondern wir brauchen diese Vertrauensräume, die wir ja dann in den einigen Kommunen, ich kenne es aus Dortmund, auch schaffen konnten und die sehr, sehr lange brauchen, bis sie sich entwickeln, dass also Menschen unterschiedlicher Schulen zusammenarbeiten. Das geht nicht nur, weil man sagt, ach, wir machen das mal, sondern das ist gerade das Vertrauen das Zentrale. Also haben wir gesagt, es wäre doch sinnvoll, wenn es wirklich so ist, dass so viele Schulleitungen sich gerne auf den Weg machen würden, dass wir diese Vertrauensräume schaffen. Es gibt zig Schulleitungsnetzwerke, aber in Richtung Impact Networking läuft das Ganze noch nicht so, dass man davon ausgehen kann, dass das also eine Bewegung ist, die schon in der Breite angelegt ist. Und wir waren überrascht. Wir haben gesagt, gut, wir fangen über LinkedIn an, weil wir da eben Menschen erreichen. Und haben nur mal gefragt, wer will mitmachen, und dann sind wir überrannt worden von den Leuten, die sagten, wir wollen gerne. Und wir sind jetzt, glaube ich, heute waren es 617 Schulleitungsmitgliedern aus Deutschland, Schweiz und Österreich. Und dann, es war von vornherein klar, wir brauchen diese Auftaktveranstaltung, wo wir uns auch begegnen können. Die wird im 27. und 28. November in Duisburg sein. Und wir hoffen, dass wir dadurch den Start eines Impact Networks es wirklich auch hinkriegen, dass diese Vertrauensräume geschaffen werden, dass die da auch grundgelegt werden und dass die Leute sagen, gut, wir gehen jetzt erstmal diesen Weg. Und ich kann mir vorstellen, wenn dann wirklich Vertrauen da ist, dass sich dann auch Strukturen bilden, die man auch nicht steuern kann, aber Strukturen bilden zwischen Schulen, die sagen, lass uns doch mal gemeinsam versuchen, irgendeines dieser Elemente der Veränderung von Schule umzusetzen und auszuprobieren. Und dann können wir eine Chance haben, dass wir eine Breitenwirkung in der Republik haben.
Was braucht es von den Teilnehmern? Also wenn ich jetzt als Schulleitung sage, Mensch, geht mir auch so, ich bräuchte mal irgendwie so einen Raum, wo ich mal mir Verbündete suche, gerade wenn es mal nicht so gut läuft bei mir. Was muss ich dann mitbringen?
Zeit. Also etwas, was Schulleitungen in der Regel nicht haben. Andersherum, denke ich, muss jeder Mensch gucken, wo er oder sie die Zeit rein investiert. Und das ist sinnvoll investierte Zeit, die einen Mehrwert schafft. Und zwar durch eine völlig neue Struktur. Also die klassische Netzwerkarbeit verfolgt ein Ziel und einen Zweck. Impact Networks verfolgen Anliegen. Da wird nicht in dem Sinne kooperativ Netzwerkarbeit, sondern kollaborativ gearbeitet. Der Unterschied ist, kollaborativ ist der Prozess das Wichtige, kooperativ die Ziele. Was völlig überschätzt wird, oder ich sag's mal lieber andersrum, was wichtig ist und unterschätzt wird, ist die Bedeutung von Prozessen. Prozesse sind das grundlegende Element für das Gelingen von Vorhaben. Nicht das Vorhaben selbst. Ja, und das muss man einfach mal verstanden haben, dass die Zeit, die man in Prozesse investiert, die Zeit ist, die notwendig ist, damit Schulentwicklung und Transformationsprozesse gelingen können.
Ja, also diese Antwort habe ich leider schon mehrmals gehört jetzt in unterschiedlichen Zusammenhängen. Einerseits beruhigt mich das, andererseits erlebe ich Zeit als das Moment, was ich tatsächlich super wenig habe. Also sei es von außen gesetzt, also ich nehme jetzt mal mein Beispiel, ich habe 8 Jahre maximal im Ausland, um hier zu gestalten, etwas zu bewirken oder überhaupt wirksam zu sein, wenn man diese ganzen Schlagwörter einfach mal so nebeneinander stellt. Gleichzeitig gibt es natürlich auch eine Arbeits-, also Vertragswelt, ja, also ich habe so und so viele Stunden, die habe ich zu leisten, dazu gehört das. Also diese Rahmenbedingungen für Zeit, ist das vielleicht auch gerade so ein Kernmoment, ganz als offene Frage, die genau das verhindert, was ihr gerne auch implementiert haben möchtet, in die Breite bekommen möchtet? Also ist das sozusagen diese, was du vorhin, Adelaf, als diese bürokratischen Hürden, die nerven mich so, das bremst so viel. Ist es das, wo wir ran müssen, oder ist es doch was anderes? Also sind es, ich versuche es mal nochmal zu konkretisieren, sind es doch eher, lasst euch ein auf Prozesse und ignoriert einfach mal den Rahmen, sondern macht halt dann eine Prioritätenliste, so. Oder müssen wir sagen, nee, bitte, wir wollen jetzt ganz bewusst groß denken, wir nehmen unseren Bildungsauftrag ernst und dann, damit wir das können, reden wir erstmal über diesen Arbeitszeitbedingungen, Strukturen, die von bürokratischer Seite gesetzt werden. Also wo ist also das Element, was hindert?
Ja, aber da würde ich jetzt, davor würde ich warnen, also so anzufangen. Okay. Nicht, dass du, ich glaube, das ist das Ende aller Bemühungen, die wir machen wollen. Denn die Frage ist ja, wofür verausgabst du deine Zeit? Und wenn du jetzt dir das anguckst, was in den Schulen passiert, da muss man auch kein Schwarzwaler sein, wenn wir sagen, wir fahren wirklich hier ein System komplett vor die Wand. Wenn ich in der Jahrgangsstufe 5 höre, dass die Lesefähigkeit bei einigen Schülern so gering ist, dass man eigentlich sagen müsste, die können gar nicht lesen, andere kaum ein Leseverständnis aufbringen, dann können wir sagen, ja gut, vielleicht war das früher auch ähnlich. Aber das ist genau, glaube ich, die Falle, in die wir immer gehen, dass wir sagen, ach, das gab es alles schon mal und wir wollen das nicht so hochhängen. Ich hänge das ziemlich hoch. Wenn ich also auch sehe, was in, zum Teil in der Oberstufe nicht mehr leistbar ist, dann muss ich doch als Schulleiter sagen, wofür verausgabe ich jetzt meine Zeit noch? Soll ich ein System weiter versuchen zu, also den Mangel dieses Systems zu verwalten und dann offensichtlich kaum was erreichen können? Oder versuche ich, dass die Zeit, die ich habe, zu investieren in die Veränderung des Gesamtprozesses? Das klingt für dir vielleicht so ein bisschen idealistisch, aber ich glaube, so, man muss so dran gehen. Und dann geht es nicht darum, dass ich Zeitkontingente aufrechne, denn kann ich einfach nur sagen, ich gehe jetzt in einen Raum, in dem andere auch sind, die das gleiche Problem haben und die so ehrlich sind, das auch zu benennen und nicht sagen, ja, in unserer Schule gibt es sowas nicht, das ist ja alles Quatsch, wenn man das so hört, dass man sagt, komm, wir haben genug Vertrauen zueinander aufbauen können, lass uns was versuchen, lass uns was verändern. Und das wird sicherlich erst im Rahmen der Möglichkeiten sein, also von denen Guido auch gesprochen hat, den gesetzlichen Möglichkeiten. Aber es wird darüber hinausweisen müssen. Also wir werden mit diesem gesetzlichen Rahmen mit Sicherheit kein Schulsystem aufbauen oder verändern können, das dann wirklich zukunftstauglich ist. Also mit anderen Worten, Zeit ist sicherlich das zentrale Element, aber ich würde immer sagen, die Verteilung von Zeit. Also die Priorisierung von dem, was ich mache, was ich lasse, was ich also vielleicht eben dann nur mit 50% mache, um in so einen Entwicklungsprozess mehr reingeben zu können. Ganz abgesehen davon hat das ja dann auch was mit Zufriedenheit zu tun. Wenn ich also sehe, ich kann also an einem Prozess arbeiten, der dann wirklich zur Veränderung führt, dann stärkt das ja auch mein Zufriedenheitsgefühl. Und wir wissen ja alle, wenn wir etwas machen, von dessen Sinnhaftigkeit überzeugt sind, dann ist die Investition von Zeit nicht so ein Problem.
Ja.
Du hast was Falsches gesagt.
Nee. Nein, du hast überhaupt nichts Falsches gesagt. Ich wollte es nochmal ein Stück bekräftigen. Und denke ich, das Problem liegt, was ich bei Schulleiterinnen und Schulleitern erlebt habe, meistens in meinem Eindruck weniger bei der Zeit, weil Schulleiter arbeiten auch in den alten Modellen genauso viel. Ja, also sie werden nicht wesentlich mehr arbeiten, weil mehr arbeiten geht. Aber sie werden anders arbeiten. Und dazu gehört Mut und dazu gehört auch sich von einer klassischen Leitungsfunktion, die eine Verwaltungsfunktion ist, zu verabschieden und zu sagen, okay, ich habe hier durchaus auch eine Führungsverantwortung in dem Sinne, dass ich Prozesse so gestalte, dass die Schule sich entwickelt. Und viele Schulleiterinnen und Schulleiter, die ich kennengelernt habe, in Schulleiterbesprechungen, haben immer wieder kritisiert, was ist denn hier los? Das ist ja überhaupt nicht geregelt durch die Verwaltung. Und was sollen wir denn jetzt machen? Bitte sofort nachliefern. Ich habe mich immer gefreut, wenn es so eine Räume gab. Aber viele Menschen hat das verunsichert. Die haben das eingefordert. Und da sich frei von zu machen und zu sagen, okay, im Sinne des Auftrags der Schulen habe ich hier eine Verantwortung. In den meisten deutschen Schulgesetzen steht drin, der Schulleiter oder die Schulleiterin trägt die Verantwortung für die Arbeit der Schule und so weiter. Und ich nehme diese Verantwortung jetzt wahr. Und das heißt, in diesem Moment gehe ich auch unter Umständen ein Stück weit in einen konstruktiven Konflikt mit der Schulaufsicht. Ja, weil das ist klar, dass es unterschiedliche Interpretationen darüber geben muss, wie Verantwortung wahrgenommen wird. Aber alle Schulentwicklungsprojekte, die ich kenne, sind im Prinzip so gelaufen, dass die Schulleitungen an einem bestimmten Punkt gesagt haben, im Sinne unseres Auftrags müssen wir das jetzt so machen. Und an der Stelle entsteht auch das Neue.
Ja. Ich habe gerade ein ganz spannendes, was ich gehört habe, war gerade, dass auch Schulleiterinnen und Schulleiter in diesem Prozess immer auch Unsicherheiten spüren und Ängste spüren. Mhm. Und so wie ich euch jetzt kennen und wahrgenommen habe, ist ja auch das genau der Ansatz dieses Treffens zu sagen, genau dieses Element wollen wir eigentlich ernst nehmen und sagen, wir schaffen euch einen Raum, wo ihr über diese Ängste und Unsicherheiten auch mal reden könnt, um dann wieder Kraft zu schöpfen für eigene Handlungen, für Ideen, ungewöhnliche Ideen, die vielleicht erstmal wieder auf Widerstände treffen. Ist das so richtig zusammengefasst? Kann man das so sagen?
Ah, und auch mehr noch. Jeder Mensch muss natürlich bei dem, was er macht, auch das Scheitern mit einkalkulieren. Und wenn man das nicht mit einkalkuliert, dann handelt man fahrlässig oder leichtsinnig. Aber sich zu überlegen, okay, wenn ich diesen Schritt jetzt gehe, also ich habe meinen Kolleginnen und Kollegen immer gesagt, ihr könnt eigentlich machen, was ihr wollt. Ihr müsst es nur sinnvoll und gut begründen. Ne? Und das ist der Punkt. Sich zu trauen und zu sagen, okay, ich kann es begründen, was ich mache. Was kann mir schlimmstenfalls passieren? Also was mir passiert ist, dass ich zurückgepfiffen wurde. Und gesagt wurde, Herr Landry, das geht sofort anders. Das war während Corona. Wir hatten ein tolles Modell entwickelt, aber Corona war eine Zeit, wo sehr stark die Struktur bestimmt hat, wie es laufen muss und die Regierung, die Exekutive. Gab es wenig Spielbeine. Okay. Was noch passieren kann, vielleicht, dass man Disziplinarverfahren bekommt, aber das ist ein Gerichtsverfahren. Also mir kein einziges Mal passiert. Was noch passieren kann, ist, dass man umgesetzt wird. Das ist mir passiert. Das ist sehr schmerzhaft. Und ich kenne auch Kolleginnen und Kollegen, denen es passiert ist. Die haben dann wieder neu angefangen. Oder eben halt an bestimmten Punkten, wenn sie gesagt haben, okay, ich mache nichts mehr. Ja, also, aber
das ist,
ja, es ist, aber es ist, es wird nicht existenziell.
Das ist schön, ja. Ja, das ist sehr beruhigend. Ich fasse mal so ein bisschen zusammen. Ich habe mir parallel so ein paar Keywords aufgeschrieben, die mir jetzt in unserem Gespräch immer wieder begegnet sind. Und vielleicht könnt ihr ja auch so ein kleines Abschlussblitzlicht dazu zu machen. Also Rollenklarheit heißt für mich in erster Linie auch Verantwortung für sich selbst übernehmen in der Rolle Schulleitung an einer Schule, wie auch immer geartet. Und dass ich eben mit Klarheit für etwas stehe und das eben auch aushalte in kommunikativen Situationen, die ich im besten Fall auch so anlege, dass Widerspruch notwendig, möglich und möglichst direkt und weniger konfrontativ, sondern eher in ko-konstruktiven Phasen entsteht, weil es diese Räume in Schule gibt. Dieses Impact Networks als Modell sozusagen, das da tragen kann, in dem Moment, wo ich mit anderen, die in dieser Rolle sind, auf einer Ebene auch unterwegs sein darf und da auch wieder sichere Strukturen habe, in denen ich meine eigenen Ängste und Unsicherheiten auch mal formulieren darf, ohne dass es mir negativ ausgelegt wird. Und dass in diesem Wertekompass, dass man sich gegenseitig wertschätzt im Sinne von, ich sehe dich in deinen Stärken und Schwächen, ich nehme dich so wahr und wir unterstützen uns. In dem Moment passiert Transformation, weil das dann sozusagen den systemischen Blick eröffnet und die Leute nicht weniger oder gar nicht gesteuert, sondern eher in ihren Anliegen und sinnhaften Tun gefördert werden. Und das wäre, so hat Guido gesagt, dann die eigentliche Nachhaltigkeit, die dann messbar oder sichtbar wird in aktiven Prozessen, die man beobachten kann in einem Schulgebäude oder die zwischenmenschlich passieren. Ist es das?
Das finde ich sehr, sehr gut zusammengefasst, ja.
Ja, es war super zusammengefasst. Wenn wir jetzt noch ein paar Minuten haben, würde ich gerne einen Tick erweitern.
Gerne.
Ja. Also Impact Networks beginnt in der Schule. Also nicht erst, dass die Schulleiterinnen und Schulleiter sich über die Schule hinaus vernetzen und daraus dann etwas entwickeln, was in die Schule fließt, sondern im Prinzip wird es beides. Aber Impact Networks ist der Schritt, mit Widerständen und mit Minderheiten etwas Neues zu beginnen und zu starten. Wir schaffen Teams, die miteinander in Resonanz etwas Neues entwickeln. Aber das sind verschiedene, Schama würde sagen, Inseln der Kohärenz in einem System. Und diese Inseln der Kohärenz, es gibt in jeder Schule Fluktuation. Ja, und es werden die Kollegen, die sagen, okay, mit diesem ganzen Scheiß hier kann ich nichts anfassen, die gehen irgendwann freiwillig, aber nicht alle. Ja, es ist ein ganzer Teil, der lässt sich ein, nicht sehr weitgehend unter Umständen, aber es herrscht dann doch zunehmend Frieden. Und dieser Frieden, das ist ja das Wichtige, dass irgendwann die Menschen miteinander klarkommen. Wir können es ja nicht ständig auf verprügeln oder sonst was. Und das ist das ganz Wichtige. Wir müssen eine neue Gesprächskultur haben. Da haben wir auch wieder Schama, der sagt, ja, was sollen denn diese ganzen Debatten und so? Wir müssen neue Formen des Dialogs entwickeln. Und in diesem Dialog zum Beispiel nicht nur, also auch mal in die Metaebene gehen und uns selbst zugucken, was da eigentlich gerade passiert. Und entsprechend schauen, ist das denn förderlich, was wir da machen und so weiter. Also es beginnt in der Schule. Und auch hier nochmal diesen einen Punkt, ich hatte ja vorhin gesagt, was so die Intention angeht, wenn man sich anfängt irgendwie zu zerhacken, den Raum erweitern. Das wirkt entspannt und schafft eine Ebene, wo man sich einigen kann. Das zweite ist zum Beispiel auch, es gibt so Modelle, ein bisschen mehr freie Arbeit oder freie Räume zu kennen in der Schule, dass man so 40-Minuten-Modelle macht. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. So, und die 5 Minuten in der abzwackt und das aufsummiert, um was anderes machen zu können. Das Gegenteil ist wichtig. Die Zeiträume, die Unterricht sind, zu vergrößern. Also wir haben irgendwann 60-Minuten-Modell gemacht. Das heißt, aus der Unterrichtsverpflichtung wurden statt, ich weiß gar nicht mehr, wie viel das waren, 23 Stunden oder irgend sowas, ne, wurden dann 16 oder 17 Stunden. Also es ist ein Unterschied für einen Lehrer, wie viel Unterricht er vorbereiten muss in einzelnen Fächern. Und wenn diese Fachzeiträume groß sind, abgestimmt natürlich auch auf die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit der Schüler, sind größere Zeiträume sinnvoller, planbar und weniger belastend, als das immer weiter zu beschleunigen. Ja, also zu gucken, wie können wir Schule entschleunigen. Mal überlegen, was machen wir eigentlich mit der Schulglocke? Ja, warum klingelt die Schulglocke eigentlich am Ende des Unterrichts? Jeder Schüler weiß, wann die Stunde zu Ende ist. Das gibt's nicht, dass Schüler das Unterrichtsende versäumen. Da brauchst du auch keine Glocke. Ja, im Theater klingelt sie auch nicht, wenn die Vorstellung zu Ende ist. Es sei denn, die Regie will das. Ja, also das sind einfache Sachen. Wenn man mit solchen kleinen Schritten anfängt, dann kann ein nächster Schritt sein, okay, wenn das hat ja eine Wirkung. Ja, am Anfang der Stunde ist schon sinnvoll, dass es klingelt, aber am Ende der Stunde lassen wir mal weg. Es wird viel leiser und ruhiger und es öffnet die Tür zu sagen, ah, jetzt können wir aber eigentlich mal überlegen, wie können wir denn so Zeitstrukturen verändern, dass es uns vielleicht noch mehr hilft. Ja, es sind kleine Schritte und das ist das Letzte, was ich jetzt noch sagen möchte. Die Zukunft beginnt jetzt. Die beginnt immer unmittelbar. Ja, mit jedem Schritt gehen wir einen Schritt in die Zukunft. Also wir müssen nicht Projekte planen, die in 10 Jahren irgendwie. Die Zukunft gestalten wir jetzt in unserem Leben mit dem, was wir tun, denken, handeln, fühlen und so weiter. Und das, diesen Raum nutzen. Natürlich mit Ideen, die weitreichend sind.
Ich hake mal kurz ein, Detlef, bevor du dran bist. Das Modell mit der Zeit, das hatten wir auch schon mal im Podcast. Ich verweise ja gerne mal auf die Website der Helios-Schule, also Universitätsschule Köln, die da ganz, ganz tolle Sachen gemacht haben, genau für diese Entschleunigung. Super Ideen. Und wenn ich nach Berlin gucke, also André war sehr lange dort auch Lehrkraft, da gibt es auch so viele fächerverbindende Ideen und Umsetzungsbeispiele. Im Moment, nach dem, was ich so gesehen und gelesen habe, also fast ausschließlich im Privatschulsektor, aber vielleicht ist das ja auch nochmal eine Idee, dass man das auch in die öffentliche Schulkultur überführt. Entschuldigung, Detlef, das wollte ich nur nochmal sagen.
Ja, aber du sagst es doch, es gibt so viele gute Ideen. Es ist doch gar nicht so, dass wir jetzt hier stehen würden und sagen, jetzt müssen wir erstmal überlegen, was wir machen. Ja, die gibt es ja. Also was machen wir, um das zu verbreitern? Und das war ja unser Ansatz.
Ja.
Also wir die Leute zusammenbringen, die das wirklich wollen und die aber den Raum erstmal brauchen. Und jetzt kommt das Wort, was wir die ganze Zeit im Zentrum haben, das Vertrauen aufbauen, damit wir dann gemeinsam den Schritt gehen können. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir den Schritt gehen. Und was uns auch eben fehlt, und das in dem gesamten Prozess, ist eigentlich eine vernünftige Theorie des Wandels. Die haben wir gar nicht. Also wir gehen sozusagen theorielos durch diese ganze Zeit. Und Levin hat ja mal gesagt, es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie, aber die fehlt uns.
Otto also Schama nicht?
Ja, nein, ich meine, Schama, ja, natürlich, klar. Okay. Aber die müssen wir jetzt eben auch anwenden auf Schule, das meine ich.
Es fehlt das ist schwierig.
Die Anwendung auf Schule, die Umsetzung auf dieses System. Und da arbeiten wir ja auch dran, Guido und ich sind da ja auch sehr interessiert an genau an dieser Fragestellung. Und das läuft auch so parallel mit. Das heißt also, es ist ja nicht einfach, dass wir so sagen, ach, wir müssen einfach mal uns ein bisschen lieber haben, und dann klappt das schon. Sondern wir müssen schon gucken, also was sind die Parameter, an denen wir auch drehen müssen, um Schulsystem zu verbessern und zu verändern. Ja. Also ich warne nur davor zu sagen, also das Ganze können wir einfach machen, wenn wir freundlicher miteinander umgehen. Und das ist ja auch nie gemeint.
Das reicht nicht. Nee, das reicht nicht. Okay. Genau. Also dieser systemische Blick auf Schule, den zuzulassen. Also
ganz
das,
genau.
Also Fragen stellen, aktives Zuhören, alles, was wir als Coaching-Methoden so irgendwann mal gehört haben oder gelesen haben. Forumbildung Digitalisierung hat mich ja damals auch mit Otto Schama in Verbindung gebracht mit der Transformationsidee. Mhm. Und vielleicht jetzt für euch als Idee für diese Tagung. Mit möglichst vielen konkreten Beispielen, so wie wir das heute auch versucht haben, so ein bisschen zu erklären, was eigentlich diese Transformationstheorie so in sich birgt, das eben in den Mittelpunkt zu rücken, weil sich die Theorie erst dann wirklich so greifbar macht. Ne? Also das ist das, woran ich damals gedacht, also wo ich damals, als ich das erste Mal davon hörte, so gescheitert bin, gesagt habe, oh, ich muss erstmal durch das Tal der Tränen. Oh mein Gott, das will ich aber eigentlich gar nicht. Also ich muss was? Ja, also das ist so. Natürlich hat sich das für mich auch, na klar, also mein Tal der Tränen war genau dieses Loslassen, dieses nicht mehr in Kontrolle sein, Verantwortung abgeben. Also das für mich einmal durchzuholen und zu sagen, das ist deine Baustelle. So wie du, Detlef, vorhin gesagt hast, ich muss daran denken, dass ich nicht so lospolter manchmal, also meine Durchsetzungskraft so in den Mittelpunkt drücke. Also das für sich einmal so zu reflektieren. Also das hat also locker 2 Jahre gedauert. Ne? Also bis ich da war und sagen konnte, das ist es und da musst du jetzt ran und dann kannst du weitermachen. Also ich wünsche euch super viel Freude, Spaß an der Sache, ganz viel Gelingen auch und würde mir wünschen, dass die Teilnehmer mit dieser Offenheit auch zur Tagung fahren, also dass man sich verletzlich zeigen möchte.
Ja,
also,
ja. Ich glaube
das
auch,
ist ein großer Appell an der Stelle.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass es gelingen kann.
Super.
Ja, vielen, vielen Dank.
Ja, danke.
Gerne. Dir. Also für mich, hat super viel Spaß gemacht und wir bleiben sicherlich in Kontakt. Ich sage
das
jetzt.
Das denke ich auch. Ne?
Tschüss an dieser Stelle und
tschüss.
Alles Gute.
Danke.
Gleichfalls. Ja, tschüss. Danke. Tschüss.